Ich werde nun die Predigt von Herrn Pfarrer Rostan lesen, da seine Stimme noch nicht so strapazierfähig ist. Wir hören den Predigttext aus dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 4, Abvers 6. Gott hat einst gesagt, Licht strahle auf aus der Dunkelheit. So hat er auch sein Licht in meinem Herzen aufleuchten lassen und mich zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt, der Herrlichkeit Gottes, wie sie aufgestrahlt ist in Jesus Christus. Ich trage diesen Schatz in irdenem Gefäß, denn es soll deutlich sichtbar sein, dass das Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke, von Gott kommt und nicht aus mir selbst. Ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt. Ich weiß oft nicht mehr weiter, aber ich verzweifle nicht. Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme wieder auf. Ich erleide fortwährend das Sterben, das Jesus durchlitten hat, an meinem eigenen Leib. Aber das geschieht, damit auch das Leben, zu dem Jesus auferweckt worden ist, an mir sichtbar wird. Wissen Sie, was der sicherste Tresor in einem Hotel ist? Der Stoffbeutel mit schmutziger Wäsche, der mit im Schrank hängt. So jedenfalls ließ es vor einiger Zeit ein Krimi Glauben machen, wo ein Hoteldieb von einem Zimmer zum anderen stieg und überall mit einem kleinen Schneidbrenner die Juwelen der Hotelgäste aus den Zimmertresoren holte. Aber die wertvollste Diamantenkette hatte er links liegen gelassen. Sie war in dem unscheinbaren Stoffbeutel versteckt worden. Kein Dieb vermutet dort einen Schatz. Sowas gibt es in vielen Häusern. Da werden Schmuckstücke in einer alten Socke, dem sogenannten Sparstrumpf, versteckt oder in einem zerknitterten Kuvert finden sich unter der Matratze höhere Geldbeträge. Eben ein Schatz in irdenen Gefäßen. Die erste These heißt dann auch, der Schatz des Evangeliums, von dem Paulus spricht, ist so beschaffen, dass er lieber in einer alten Socke oder einem irdenen Tonkrug als in einer wertvollen Schatulle aufbewahrt wird. Unser Schatz bevorzugt irdene Gefäße. Damals in Korinth waren Wanderprediger unterwegs, die sich darin gefielen, den althergebrachten Paulus madig zu machen. Schaut ihn euch an, dem wollt ihr nachlaufen, auf den wollt ihr hören, stocklangweilig kommt er daher. In Troas ist sogar einer, der beim Gottesdienst auf der Fensterbank saß, bei der Predigt von Paulus eingepennt und deshalb aus dem Fenster gefallen. Und seht ihn euch an, diesen Paulus, mit seinen krummen Beinen, der Halbglatze und den dürren Fingern. So jedenfalls wird er in der mittelalterlichen Kunst oft dargestellt. Der soll euer Apostel sein. Paulus reagiert in seinem Brief erstmal mit einer schlichten Feststellung. Er sagt, Leute, ganz ruhig, entspannt euch erstmal. Habt ihr noch nicht begriffen, dass es geradezu zum Wesen des Evangeliums gehört, von solchen Leuten wie mir weitergesagt zu werden? Unser Schatz liegt nicht im vergoldeten Schmuckkasten, sondern im unansehnlichen Sparstrumpf in irdenen Gefäßen. Ganz ähnlich argumentierte auch Martin Luther. Diesmal ging es nicht nur um die umstrittenen Apostel wie Paulus, sondern um das ganze Neue Testament. Als er fertig war mit der Übersetzung des Neuen Testaments, schrieb er dazu ein Einleitungskapitel. Es sollte die Bedeutung der Bibel zum Ausdruck bringen. Ich zitiere. In diesem Buche findest du die Windeln und Krippen, darin Christus liegt. dahin auch der Engel die Hirten weist. Es sind wohl schlechte und geringe Windeln, aber euer ist der Schatz Christus, der darin liegt. Die Bibel ist kein perfektes Buch, will Luther sagen. Sie ist in mancher Hinsicht vergleichbar mit einer grob gezimmerten Futterkrippe oder sogar mit einer Windel. Aber in ihr liegt ein Schatz, nämlich Jesus Christus. Das macht die Bibel so wertvoll. Es geht also um ein Geheimnis, das fest zu Gottes Wort gehört. Gottes Wort ist da, wo man es gar nicht zu vermuten wagt. Es ist in allzu menschlicher Gestalt verborgen. Gott hat es gefallen, als Kind geboren zu werden, das Windeln anhat. Und Gott will nicht anders verkündet werden, als durch die Worte von Menschen, die unvollkommen sind wie ein Tongefäß, so zerbrechlich und vergänglich. Ihr braucht euch keinen abbrechen mit irgendwelchen möglichst beeindruckenden Büchern, wo ihr beweisen wollt, und die Bibel hat doch recht. Darum geht's doch gar nicht. Als ob sich da nicht jede Menge menschliche Unzulänglichkeiten eingeschlichen hätten. Gott wollte sich gar nicht anders offenbaren, als in der Verborgenheit einer manchmal ziemlich unbeeindruckenden Hülle. Er offenbarte sich in der Verborgenheit, sub contrario nannte es Luther, unter dem Gegenteil. Er legte das Große in das Kleine hinein, damit keine Verwechslungen entstehen. Keiner soll sagen, boah, ist das ein toller Apostel. Wow, ist das ein edler Palast? Ist das eine glänzende Kirche? Mensch, ist das ein schickes goldenes Kalb? Die Leute sollen die Botschafter des Wortes Gottes nicht mit der Botschaft verwechseln. Es soll deutlich bleiben, was Gefäß und was Inhalt ist. Nicht wer etwas sagt, ist wichtig, sondern was er sagt. Nicht die glänzende Oberfläche des Verkehrsschildes ist wichtig, sondern die Richtung, in die es weist und was es sagt. Stellen Sie sich vor, wir hätten lauter goldene Verkehrsschilder. Die würden bestaunt und womöglich geklaut werden. Aber keiner würde darauf achten, wo sie hinzeigen. Das ist das Erste. Der Schatz möchte nicht anders aufbewahrt sein als in irdenen Gefäßen. Es gehört zum Wesen von Gottes Wort, dass es sich in menschlichen, ja sogar in allzu menschlichen Worten und Gesten und Taten verbirgt. Anders als in dieser Krippe, anders als in dieser Windel will Jesus nicht zu uns kommen. Und das Zweite. In den irdenen Gefäßen liegt ein Schatz. Weil wir einen Schatz in uns tragen, deshalb ist es auch keine göttliche Panne, dass wir meistens keine allzu beeindruckenden Menschen sind. Ich bin von allen Seiten bedrängt. Ich weiß oft nicht mehr weiter. Ich werde verfolgt. Ich werde niedergeworfen. Ich erleide fortwährend das Sterben, das Jesus durchlitten hat, an meinem eigenen Leib, schreibt der Apostel. Wissen Sie, was mich daran begeistert? Das ist ganz und gar nicht eine Theologie für die Gesunden. Kein religiöser Puderzucker für die Erfolgreichen, die alles hinbekommen und nur noch mit ein paar spirituellen Extras garniert werden wollen. So als hätten wir ein Recht auf Glück, wie es die amerikanische Verfassung suggeriert. Wer dann trotzdem Pech hat, der scheint von allen guten Geistern und erst recht von Gott verlassen zu sein, so folgern viele daraus. Was für ein furchtbares Missverständnis. Wie brüchig ist eine Theologie, die sich nur an die Gesunden und an die Starken wendet. Wer nur ehrlich genug ist, der ahnt schnell, dass da womöglich keiner übrig bleibt, dem eine solche Botschaft tatsächlich gilt. Schließlich hat auch der tollste Kerl, auch das schönste Mädchen, irgendwo seine Macken. Der Dichter Joachim Ringelnatz beschrieb das einmal mit viel Humor. wenn man das zierliche Näschen von seiner liebsten Braut durch ein Vergrößerungsgläschen näher beschaut, dann zeigen sich haarige Berge, das einem graut. Der Apostel Paulus griff dieses Ineinander von Schönem und Haarigem mit größerem Ernst auf als Joachim Ringelnatz. Das Haarige in seinem Leben waren gefährliche Reisen, die Verfolgung durch die Polizei beunruhigter Stadtoberhäupter von Ortschaften, in denen er seine Mission betrieb und Gemeinden gründete. Und einmal sprach er von einem Pfahl im Fleische, also offenbar von einer chronischen Krankheit, die ihm zu schaffen machte und starke Schmerzen verursachte. Manche denken an Migräne, andere an eine Art Bandscheibenschaden, wieder andere an Epilepsie. Jedenfalls hat ihn dieser Pfahl im Fleisch uns sehr realitätsnah gemacht. Denn so etwas kennen wir auch. Da ist etwas an uns selbst, was uns ständig nervt und fertig macht. Wo wir merken, da ist was nicht okay. Das macht uns das Leben zur Qual. Unser Leben sieht oft tatsächlich eher aus wie ein staubiger Tonkrug als wie eine glänzende Vase. Paulus jedenfalls reagiert nicht auf die Vorwürfe seiner Gegner, indem er doch noch die angeknackste Fassade irgendwo aufpoliert. Er fängt nicht an, den Tonkrug zu wienern, damit er vielleicht doch noch ein bisschen glänzt. Na ja, hätte er sagen können, ich bin zwar ein Langweiler, aber dafür kann ich ganz tolle Briefe schreiben. Oder wie heißt es so gerne heute in christlichen Kreisen, ich bin zwar nicht der Schönste, oder der Klügste oder der Schnellste, aber dafür der Netteste und Beliebteste. Jeder sucht sich seine Stelle, wo er doch noch punkten kann, wo er doch noch eins drauflegen kann im ständigen Konkurrenzkampf. Ich bin sicher, Paulus hätte da auch noch was gefunden im Vergleich zu jenen Wanderpredigern, die ihn vor der Gemeinde in Korinth madig gemacht haben. Aber Paulus lebt aus einer Souveränität, die nur das Evangelium schenken kann. Er gibt ganz entspannt zu, dass es bei ihm tatsächlich nicht gut läuft. Denn es geht bei dem Schatz in irdenen Gefäßen nicht um versteckte Fähigkeiten, mit denen Paulus im Konkurrenzkampf nun doch noch punkten will. Das wäre dann wie bei jenem Fest, wo eine hübsche junge Frau mit einem auffällig hässlichen Kerl daherkam. Der war so ungepflegt und nachlässig angezogen und so formlos schlapp in seiner Körperhaltung, dass ein Festgast, der die beiden sah, vor sich hin murmelte, na, der scheint viele innere Werte zu haben. Oder viele Grundstücke, murmelte ein anderer. Hier im zweiten Korintherbrief meint der Schatz in dem verstaubten Tonkrug nicht innere Werte und versteckte Fähigkeiten, sondern nichts anderes als die Person Jesu. Er, Jesus Christus, das Licht der Welt, hatte sich ausgesucht, in uns zu wohnen. Deshalb, drittens, wenn es innen drin hell wird. Bei dem großen dänischen Religionsphilosophen des 19. Jahrhunderts, Søren Kierkegaard, findet sich ein schönes Gleichnis. Ein reicher Mann aus einem hochherrschaftlichen Hause, mit den besten Gewändern bekleidet, fährt in seiner stolzen und wertvollen Kutsche, gezogen von edlen Pferden, gelenkt von einem angestellten Kutscher, abends mit seiner reich ausgeschmückten und teuer ausstaffierten Gattin in der Dunkelheit einer klaren Winternacht zur Gala-Vorstellung ins Theater. Pferde und Wagen sind herausgeputzt und überall mit Lampions und Lichtern versehen, sodass die finstere Straße von ihrem Schein erhellt wird und jedermann der Vorbeigehenden oder am Straßenrand Stehenden ihn erkennt und ehrerbietig grüßt. Einige Straßen weiter kommt auch ein Theaterbesucher daher. Er hat keinen Wagen, keine prächtig gekleidete Gattin und er kommt auch nicht über die Hauptstraße, sondern durch eine der kleinen, schmuddeligen Gassen. Sein Anzug ist bescheiden. Auch nimmt niemand Notiz von ihm. Dass er ins Theater will, würde man nicht annehmen, weil man es ihm nicht ansieht. Er hat auch keine Lichtquelle dabei. Sein Schritt ist zögernd und gedämpft. Aber, so schreibt Kierkegaard, alle diese Unterschiede sind nicht entscheidend. Sie lenken nur vom eigentlichen Unterschied ab. Der liegt nämlich darin, dass der reiche Mann mit seinem hell erleuchteten und erleuchtenden, rasch dahinrauschenden Wagen zwar viel Wind und Schein macht, aber ihm eines entgeht. Dem Armen in seiner Schlichtheit auf den verschatteten Nebenstraßen wird dies hingegen in überreichem Maße zuteil. Er sieht das, wofür der andere im wahrsten Sinne des Wortes verblendet, weil geblendet ist durch sein eigenes Scheinen. Er sieht das Leuchten der Sterne am winterlichen Himmel. Gott hat einst gesagt, Licht strahle auf aus der Dunkelheit. So hat er auch sein Licht in meinem Herzen aufleuchten lassen und mich zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt. Der Herrlichkeit Gottes, wie sie aufgestrahlt ist in Jesus Christus. Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir wie Paulus das in unbekümmerter Aufrichtigkeit sagen können. Auch und gerade weil wir nicht mehr als ziemlich verstaubte Tonkrüge sind. Amen.